Weißt du, wenn man so an den IT-Support in Arztpraxen denkt, dann hat man unweigerlich dieses eine Bild im Kopf, ne?
Welches Bild?
Naja, so ein Mechaniker, der irgendwie mit verbundenen Augen unter der Motorhaube von einem fahrenden Auto rumtastet.
Oh Gott, ja.
Der Fahrer ruft irgendwie von drinnen: Es klappert hinten links. Und du als Mechaniker musst in so einem Dschungel aus tausenden Kabeln genau diesen einen losen Stecker finden. Und der Motor läuft heiß.
Das beschreibt unseren Alltag im Support eigentlich erschreckend präzise.
Oder?
Ja?
Ja, man sucht halt echt nach der sprichwörtlichen Nadel, während das Wartezimmer, also in der realen Welt der Praxis, einfach immer voller wird.
Genau. Und es ist ja mühsam, das kostet unsere Ressourcen und vor allem zerrt es an den Nerven von absolut allen Beteiligten. Absolut. Der ideale Zustand wäre doch eigentlich so ein Armaturenbrett, das nicht einfach nur sagt Motorfehler, sondern exakt anzeigt: Pass auf, Zylinder 3 hat Zündaussetzer, drücke jetzt diesen Knopf, um das neu zu kalibrieren.
Ja, und genau an diesem Armaturenbrett bauen wir nämlich gerade. Hallo zusammen und willkommen zur exklusiven monatlichen internen Audiozusammenfassung für alle Tomedo-Mitarbeiter. Wir schauen uns heute die März-Updates an und wir haben echt einen extrem dichten Fahrplan für dich.
Richtig dicht, ja?
Wir starten bei der Telematik-Infrastruktur, also der TI. Wir schauen, wie wir Kartenterminals und Zertifikate weitgehend automatisieren. Danach wechseln wir in die Kartei.
Das Mysterium der inkonsistenten Perzentilen.
Genau das klären wir auf. Als drittes sezieren wir dann ein neues Support-Tool, das diese super nervigen 403-Fehler der KBV entschlüsselt.
Oh, das wird den Support so freuen.
Definitiv. Und zum Schluss begeben wir uns echt in ein Minenfeld, Aktionsketten, die von extern über HTTP getriggert werden. Und diese ziemlich hitzige Sicherheitsdebatte, die daraufhin im Meeting entbrannt ist.
Der rote Faden, der all diese Themen eigentlich verbindet, ist Ermächtigung. Also wir nehmen Prozesse, die bisher tief in der Architektur vergraben waren, und machen sie entweder für den Nutzer selbst bedienbar oder halt für den Support sofort transparent.
Mega. Dann lass uns doch direkt mal unter die Motorhaube schauen. Und zwar in dem Bereich, der uns traditionell die meisten Schweißausbrüche verursacht, die TI.
Oh ja.
Lukas hat hier ja das Ziel ausgegeben, den Support massiv zu entlasten, indem wir die Kunden befähigen, Dinge selbst zu tun. Der erste große Schmerzpunkt war der Austausch dieser GSMC-KT-Karten. Das sind doch diese kleinen Security-Karten in den Lesegeräten, richtig?
Genau, das sind im Grunde quasi die Personalausweise der Kartenterminals.
Okay.
Die authentifizieren sich damit gegenüber dem Konnektor und die haben aus rein kryptografischen Gründen eine harte Laufzeit von exakt 5 Jahren.
Und dann?
Danach sind die Zertifikate darauf abgelaufen. Bumm. Bisher war der Tausch ein extrem fehleranfälliger Prozess.
Wahrscheinlich dieses typische UI-Chaos, oder?
Total. Die Praxis musste in dieser wahnsinnig schwerfälligen Weboberfläche vom Konnektor navigieren, das alte Zertifikat manuell löschen, das neue Terminal wieder peeren. Also das endete in 90% der Fälle einfach in einem Ticket für uns.
Das klingt nach einem Prozess, den wirklich niemand freiwillig machen will.
Lukas hat da jetzt ab Version 165 so einen GSMC-KT-Tauschen-Button direkt in die Tomedo-Connector-Verwaltung eingebaut.
Ein Segen.
Aber was passiert da eigentlich technisch im Hintergrund, wenn ich da draufklicke? Das ist der spannende Teil. Tomedo spricht im Hintergrund über die SOAP-Schnittstelle direkt mit dem Konnektor. Das System liest aus, welches Lesegerät dem aktuellen Arbeitsplatz zugeordnet ist.
Ah, okay. Warum ist das so wichtig?
Naja, damit nicht plötzlich das Terminal vorne an der Anmeldung blinkt, während die MFA eigentlich im Labor sitzt und versucht, diese Karte zu tauschen.
Verstehe. Das wäre ein ziemliches Chaos.
Genau. Und dann führt Tomedo den Nutzer physisch durch den Prozess. Wenn die API also zum Beispiel ein Cherry-Terminal zurückmeldet, dann zeigt Tomedo ein spezifisches Bild von genau diesem Cherry-Gerät an.
Oh krass, mit Bildern.
Ja, es markiert den genauen Slot und visualisiert sogar, wie herum der Chip auf der Karte liegen muss.
Wie so eine IKEA-Anleitung.
Exakt. Und sobald die Karte dann steckt, übernimmt Tomedo den ganzen kryptografischen Handshake und das Pairing mit dem Connector völlig autonom im Hintergrund.
Wir haben also einen extrem technischen API-Prozess in eine super simple bebilderte Anleitung übersetzt. Im Meeting gab es dazu ja auch direkt Feedback zur visuellen Umsetzung, ne? Rudi ist nämlich aufgefallen, dass die Anleitungstexte in diesen kritischen Schritten zentriert formatiert waren.
Ja, das war ein super wichtiger Einwurf von Rudi.
Warum ist zentrierter Text da eigentlich so ein Problem?
Aus der Perspektive der User Experience ist zentrierter Text bei längeren Anleitungen einfach fatal. Das menschliche Auge sucht am Ende von einer Zeile immer so einen festen Ankerpunkt auf der linken Seite.
Ja, stimmt eigentlich.
Und bei zentriertem Text springt dieser Ankerpunkt halt ständig hin und her. Wenn du als Nutzer ohnehin schon gestresst bist, die TI piept vielleicht, drei Patienten stehen vor dir am Tresen, dann verlierst du beim Lesen sofort den Faden.
Absolut logisch. Rudi hat also völlig zu Recht gefordert, das linksbündig zu machen.
Und Lukas hat das sofort als Quick Win adaptiert.
Sehr cool. Und Jacqueline hatte ja im Vorfeld recherchiert, wie unsere Mitbewerber das eigentlich machen.
Oh ja, das Ergebnis war schon bezeichnend. Die großen Tanker im Markt, also CGM oder Medistar, die bieten so eine tief in die Praxissoftware integrierte, geführte Lösung schlichtweg überhaupt nicht an.
Echt nicht? Was machen die dann?
Den Praxen wird im Grunde ein PDF geschickt. Hier, viel Erfolg. Und wenn das dann nicht klappt, müssen sie teure Technikerstunden buchen.
Wahnsinn. Und wir lösen das jetzt direkt im UI. Okay, das war also der physische Kartentausch. Aber bei der TE gibt es noch ein zweites, diesmal rein softwareseitiges Problem, das uns ja ins Haus steht, die ECC-Migration.
Ein Riesenthema.
Die alten RSA-Zertifikate auf den Konnektoren werden von der Gematik ja nur noch bis zum 30. Juni akzeptiert. Bevor wir zur Lösung in Tomedo kommen, ganz kurz, warum zwingt die Gematik eigentlich alle auf diesen neuen ECC-Standard? Was ist an RSA plötzlich so schlecht?
Also, RSA basiert auf der Primfaktorzerlegung. Man multipliziert zwei riesige Primzahlen miteinander. Das ist sehr leicht auszurechnen, aber extrem schwer wieder rückgängig zu machen.
Okay.
Das Problem ist nur, um in Zeiten von immer leistungsfähigeren Computern sicher zu bleiben, müssen diese RSA-Schlüssel immer und immer länger werden. Wir reden hier von 2048 oder 4096 Bit.
Und das ist zu viel.
Das frisst einfach enorm viel Rechenleistung und Speicherplatz. Besonders halt auf diesen kleinen Smartcards. ECC hingegen steht für Elliptic Curve Cryptography. Das nutzt die algebraische Struktur elliptischer Kurven. Der Clou ist, ein ECC-Schlüssel mit nur 256 Bit bietet genau die gleiche Sicherheit wie ein RSA-Schlüssel mit 3072 Bit.
Ach krass.
Ja, er ist kleiner, die Berechnungen sind viel schneller und die ganze Infrastruktur wird einfach massiv entlastet.
Verstehen. Mehr Sicherheit bei deutlich weniger Rechenlast. Das Problem ist jetzt nur, dass dieser Wechsel für die Praxis nicht einfach so lautlos im Hintergrund passieren kann, oder?
Leider nein.
Tomedo zwingt den Nutzer ja per Pop-up, diese Migration zu starten. Und laut Lukas dauert das dann so 5 bis 10 Minuten. 10 Minuten?
In einer vollen Arztpraxis ist das eine halbe Ewigkeit.
Das ist wie das Anstarren von so einer Mikrowelle. Wenn du wartest, dass der Käse schmilzt, fühlen sich 2 Minuten an wie eine Stunde. Wenn da auf dem Bildschirm 10 Minuten lang nichts passiert, ticken die Leute doch komplett aus.
Völlig richtig. Der Konnektor muss in dieser Zeit diese Zertifikate generieren, sie von der Gematik signieren lassen und dann einen kompletten Neustart hinlegen. In der Phase ist die Praxis faktisch offline von der TI.
Oh je.
Und Markus und Frank haben im Meeting genau diese psychologische Komponente angesprochen. Wenn ein System 10 Minuten lang nur "Bitte warten" anzeigt, greift irgendwann einfach die Panik um sich. Der Nutzer denkt sofort, das System hat sich eingehängt.
Und was passiert dann? Der Nutzer fängt an, wild auf der Tastatur rumzuhämmern oder versucht, Tomedo über den Task Manager hart abzuschießen. Was passiert eigentlich, wenn man das mitten in dieser Zertifikatsmigration tut? Zerschießt man sich dann den kompletten Konnektor?
Lukas konnte da zum Glück Entwarnung geben. Die Migration lässt sich, falls sie wirklich abbricht, neu anstoßen. Der Konnektor geht also nicht in Flammen auf.
Puh, immerhin.
Aber der Supportaufwand, um all diese verwirrten und panischen Kunden wieder einzufangen und zu beruhigen, der wäre gigantisch.
Logisch.
Deshalb haben Michael und Klaus massiv darauf gedrängt, die Benutzeroberfläche wirklich absolut idiotensicher zu machen. Ein animierter Fortschrittsbalken ist da das absolute Minimum. Klaus wollte sogar ein fettes Warn-Pop-up, falls jemand versucht, das Fenster zu schließen.
Weil Michael ging sogar noch weiter, ne? Er schlug vor, den Schließen-Button in dieser Phase einfach komplett auszugrauen oder sogar ganz verschwinden zu lassen.
Ja.
Weil wenn du dem Nutzer gar nicht erst die Option gibst, etwas kaputt zu machen, dann macht er es auch nicht kaputt.
Das ist einfach gutes Design. Du musst das System vor dem Anwender schützen, um den Anwender vor sich selbst zu schützen.
Lass uns genau bei diesem Thema bleiben. Das System so zu bauen, dass der Anwender nicht versehentlich Chaos stiftet. Wir verlassen jetzt mal die TI und schauen auf die tägliche Dokumentation. Genauer gesagt, auf die Pädiatrie.
Oh, die Perzentilen.
Genau. Stefan hat sich im Meeting die paar Zentilen vorgenommen. Für dich als Zuhörer, falls du das nicht täglich siehst, wenn ein Kind gewogen und gemessen wird, spuckt Tomedo einen Wert aus, zum Beispiel P94, was bedeutet, das Kind ist größer als 94% seiner Altersgenossen. Aber Stefan sprach da von einem massiven Ping-Pong-Effekt.
Ja.
Wie konnte es passieren, dass zwei Ärzte in ein und derselben Praxis bei demselben Patienten plötzlich völlig unterschiedliche Karteieinträge gesehen haben?
Das lag an einem Architekturentscheid, der eigentlich super gut gemeint war, aber in der Praxis echt fatale Folgen hatte. Es gibt nämlich nicht die eine universelle Perzentilenstudie.
Okay.
Manche Ärzte nutzen diese älteren Krummeier-Tabellen, andere schwören auf die neueren KICS-Daten vom Robert-Koch-Institut. Bisher war es so: Die Rohdaten, also die 20 Kilo und 105 Zentimeter, die wurden zentral gespeichert. Aber der Text in der Kartei, also dieses P94, wurde nicht hart in die Datenbank geschrieben.
Sondern?
Er wurde dynamisch beim Öffnen der Akte berechnet. Und zwar basierend auf den persönlichen Tomedo-Einstellungen des Nutzers, der gerade in dem Moment am Bildschirm saß.
Warte mal, das heißt, das System hat die medizinische Historie quasi on the fly umgeschrieben, nur weil Ärztin B sich mit einem anderen Login angemeldet hat als Arzt A?
Exakt.
Das ist doch für eine rechtssichere Patientenakte ein absoluter Albtraum. Wenn die MFA vorne die Krummeier-Werte ausdruckt und die Ärztin eine Stunde später drinnen auf ihrem KICS-Profil etwas völlig anderes sieht, die zweifelt doch an ihrem Verstand.
Genau, das war dieser Ping-Pong-Effekt. Die Daten änderten sich visuell, je nachdem, wer durch welche Brille, also durch welches Einstellungsprofil, auf die Akte geschaut hat.
Wahnsinn!
Stefan hat dieses Problem jetzt extrem pragmatisch gelöst. Es gibt nun für Administratoren einen Button in den Einstellungen. Damit können sie ihre eigene Präferenz, sagen wir jetzt mal KICS, mit einem einzigen Klick auf alle anderen Nutzer in der gesamten Praxis überschreiben.
Und zack! Alle haben das Gleiche.
Genau, er hat das im Meeting sogar live demonstriert und einfach mal 74 Nutzer-Accounts simultan synchronisiert.
Das erzwingt dann endlich dieses Single Source of Truth, also eine einzige Wahrheit, auf visueller Ebene. Alle schauen durch dieselbe Brille. Und als kleinen Bonus hat Stefan ja noch die Handbuchdokumentation dazu aufgemotzt.
Richtig hübsch geworden.
Da gibt es jetzt eine total übersichtliche Grafik, die exakt zeigt, welche Studie eigentlich welche Altersgruppen abdeckt. Da sind jetzt sogar Schweizer Studien dabei. Und das fand ich spannend, Studien für Senioren bis 79 Jahre. Da muss ich mal kurz einhaken. Warum brauchen Senioren Perzentilen? Ich dachte, das sei nur für das Wachstum von Kindern relevant.
Das ist ein echt interessanter Punkt. Auch im hohen Alter gibt es ja Normwerte. Etwa für den BMI oder bestimmte Körperproportionen. Die sind bei der Diagnose von Mangelernährung oder Muskelschwund, der Sarkopenie, extrem wichtig.
Ah, macht Sinn.
Bisher riefen Praxen total oft im Support an und fragten, hey, warum bleibt bei einem 75-Jährigen das Perzentilenfeld leer? Die Antwort war schlichtweg, Tomedo hatte für dieses Alter einfach keine hinterlegte Studie. Mit den neuen Datenreihen und dieser klaren Grafik im Handbuch lösen wir auch dieses Support-Thema präventiv.
Sehr cool. So, wir haben jetzt gesehen, wie wir Hardware-Fehler abfangen und wie wir interne Dateninkonsistenzen beseitigen. Aber das nützt uns halt alles gar nichts, wenn Tomedo perfekte Daten an einen externen Server schickt und der uns einfach die Tür vor der Nase zuschlägt.
Oh ja, die 403er.
Damit sind wir bei Markus und dem Thema Betriebsstätten. Das Szenario ist ja oft folgendes: Eine Praxis fragt Vermittlungscodes über die Terminservicestelle, die TSS, an. Und als Antwort kommt nur so ein lapidarer Fehlercode, 403. Forbidden.
Sehr frustrierend.
Das ist wie so ein Türsteher an einem super exklusiven Club, der dir sagt, du kommst hier nicht rein, dir aber nicht verrät, ob du jetzt die falschen Schuhe trägst oder dein Name nicht auf der Liste steht. Was passierte eigentlich auf technischer Ebene?
Der Fehler 403 kommt in diesem speziellen Fall direkt von den Servern der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Die TSS prüft die Anfragen gegen den sogenannten SDV, das ist der Stammdatenverteiler.
Okay. Und was ist das?
Das ist ein gigantisches Verzeichnis von wirklich allen zugelassenen Ärzten, Betriebsstätten und Nebenbetriebsstätten in ganz Deutschland. Wenn Tomedo jetzt den API-Call an die TSS schickt, sendet es die BSNR, also die Betriebsstättennummer, und verschiedene andere Stammdaten aus den Tomedo-Einstellungen mit.
Und wo liegt dann meistens der Fehler? Hat Tomedo da irgendwas falsch formatiert?
Sehr selten. Meistens sind die Daten bei der KBV schlichtweg einfach anders hinterlegt, als die Praxis sie uns zur Konfiguration gegeben hat.
Ah.
Da fehlt dann vielleicht eine führende Null bei der BSNR oder der Straßenname der Nebenbetriebsstätte ist im SDV-Katalog abgekürzt. Der Server der KBV vergleicht dann diese Strings, findet keine hundertprozentige Übereinstimmung und blockt den Handshake hart ab. 403 forbidden.
Und für unseren Support bedeutete das bisher stundenlanges Debuggen, oder? Man musste quasi raten, welches Feld abweicht.
Richtig. Es war wie Stochern im Nebel.
Markus hat jetzt aber einen Testbutton in Version 1.6.6 gebaut. Was macht dieser Button genau? Erspart er uns einfach nur Klicks oder macht er etwas fundamental anderes?
Er automatisiert die Diagnose komplett. Wenn der Support oder die Praxis auf diesen Button drückt, simuliert Tomedo eine komplette Abfrage gegen diesen SDV-Katalog. Es fängt die rohe XML- oder JSON-Antwort vom KBV-Server ab, die ja normalerweise tief in irgendwelchen Logfiles versteckt ist, passt den genauen Fehlerknoten und übersetzt ihn in klares Deutsch.
Das heißt, anstatt eines nackten 403-Fehlers steht da jetzt im Idealfall, die BSNR 123456 existiert in dieser Form nicht im SDV-Katalog.
Ganz genau.
Das ist ja genial. Dann kann unser Support ganz entspannt sagen, liebe Praxis, euer Tomedo funktioniert einwandfrei. Bitte ruft die KBV an und fragt, unter welcher Nummer ihr dort exakt gemeldet seid. Wir drehen die Beweislast komplett um. Wir sind nicht mehr die Suchenden im Dunkeln, wir haben jetzt die Taschenlampe.
Exakt. Es ist wirklich das perfekte Diagnosetool, das externe Blackbox-Systeme für uns völlig transparent macht.
Von Systemen, die uns aussperren, kommen wir jetzt zum absoluten Gegenteil. Wir reißen die Türen nämlich weit auf.
Ui.
Markus hatte noch ein zweites Thema auf der Agenda und das war das absolute Highlight des Meetings. Aktionsketten. Kurzer Einschub vorweg. Aktionsketten lassen sich jetzt ineinander verschachteln, oder? Kette wird eingeschoben, nennt sich das im System.
Richtig. Technisch gesehen ist das so ein Stacking-Mechanismus. Kette A läuft und ruft dann Kette B auf. Kette A wird pausiert, in einen Wartespeicher gelegt. Kette B läuft komplett durch und dann holt das System Kette A wieder aus dem Speicher und arbeitet den Rest ab.
Sehr smart.
Das hält komplexe Workflows einfach sauber und modular.
Eine echt schöne architektonische Aufräumarbeit. Aber das war ja eigentlich nur das Vorspiel. Die wirkliche Bombe war dieser neue HTTP-Aufruf. Bisher konnte man Tomedo von außen über diese speziellen TomDot-Links ansteuern. Das hat aber echt oft Probleme gemacht, richtig? Das Betriebssystem grätscht da ja gerne mal dazwischen.
Ganz genau. Wenn du einen Protokolllink wie dieses TomDot aufrufst, fangen macOS oder Windows das ab und werfen oft total nervige Sicherheitsdialoge auf den Bildschirm. So nach dem Motto, wollen Sie zulassen, dass diese Anwendung Tomedo öffnet?
Nervig.
Für echte, stumme Hintergrundautomatisierung ist das natürlich tödlich. Markus hat deshalb einen lokalen HTTP-Listener implementiert. Du kannst jetzt über simple Kommandozeilentools wie curl oder externe Skripte einen ganz normalen HTTP-Get- oder Post-Befehl an die lokale IP des Rechners schicken, auf dem Tomedo läuft.
Und da kann ich dann Variablen dranhängen.
Ja.
Also ich schreibe Parameter direkt in die URL, die Tomedo dann nimmt und beispielsweise in einen Custom-Kartei-Eintrag schreibt. Im Meeting kamen da fantastische Use Cases auf. Christina brachte das Beispiel von Augenärzten.
Aha, ja, das war ein super Beispiel.
Da stehen in den Praxen oft uralte serielle Refraktionsmessgeräte. Die sind an verstaubte Windows-Rechner geklemmt, deren Software seit locker 15 Jahren kein Update mehr gesehen hat.
Und diese Legacy-Systeme sprechen oft keine modernen Protokolle mehr. Aber fast jedes Skript auf einem alten Windows-Rechner kann einen simplen HTTP-Call absetzen.
Wahnsinn.
Dieses Feature fungiert also echt wie ein Universalübersetzer. Das alte Messgerät schickt seine Werte über das Netzwerk, Tomedo fängt den HTTP-Call auf, triggert die Aktionskette, legt den Patienten auf, erstellt den Eintrag und trägt die Werte ein. Völlig lautlos im Hintergrund.
Und Martin will das ja auch nutzen, um ein externes Buchhaltungstool auf einem kleinen Linux-Server oder einem Raspberry Pi in der Ecke der Praxis an Tomedo anzubinden. Die Möglichkeiten sind ja eigentlich endlos.
Ja.
Aber. Und hier müssen wir echt mal hart auf die Bremse treten. Im Meeting gab es genau an diesem Punkt einen massiven Aufschrei.
Oh ja, und was für einen?
Stefan und Rudi haben tief durchgeatmet und sofort den Finger gehoben. eine offene HTTPS-Schnittstelle im lokalen Praxisnetzwerk. Wenn ich in diesem Netzwerk bin, kann ich also einfach Curl-Befehle auf den Tomedo-Rechner feuern. Das klingt nach einem gigantischen Einfallstor.
Und diese Bedenken sind auch absolut berechtigt. Wenn du eine Tür baust, durch die Daten bequem rein- und rausfließen können, dann kann diese Tür natürlich auch von Leuten genutzt werden, die dort eigentlich nichts zu suchen haben.
Genau.
Die konkrete Befürchtung war, könnte Malware, die sich im Netzwerk der Praxis eingenistet hat, diese HTTP-Endpunkte einfach scannen und über geschickte Aufrufe heimlich Patientendaten auslesen oder manipulieren?
Markus hat sich da natürlich verteidigt. Er meinte, Tomedo wirft beim allerersten Aufruf von einem neuen Gerät einen expliziten Dialog auf den Bildschirm. Soll der externe Zugriff von dieser IP erlaubt werden? Und wenn die MFA da auf Nein klickt, blockt Tomedo den Port.
Ja, das ist der klassische Trust-on-First-Use-Ansatz. Aber Stefan und Rudi argumentierten dagegen, wenn eine gestresste MFA schnell auf Ja klickt, einfach nur um dieses lästige Fenster wegzukriegen, dann bleibt die Schnittstelle dauerhaft offen.
Das passiert im Alltag ja ständig, dass man Warnfenster einfach wegklickt.
Eben. Tobi warf dann den Kompromiss in den Raum. Warum zwingen wir den externen Aufrufer nicht dazu, ein Passwort in der URL mitzuschicken? Also sowas wie http://localhost.endpassword=geheim.
Das klingt doch erstmal logisch, oder? Aber Markus hat das sofort als Augenwischerei abgetan. Warum bringt ein Passwort in diesem Fall rein gar nichts?
Weil wir uns hier im lokalen Netzwerk auf unverschlüsseltem HTTP bewegen und nicht auf HTTPS. Markus' Argument war da knallhart. Alles, was über HTTP läuft, wird im Klartext übertragen.
Ah, okay.
Ein Passwort in der URL ist für absolut jeden Angreifer, der den Netzwerkverkehr im Praxiswedern auch nur oberflächlich mitliest, sofort sichtbar. Es bietet also keine echte Sicherheit, sondern nur Security Theater, also das bloße Gefühl von Sicherheit.
Verstehe.
Markus' Standpunkt war, wenn das interne Netzwerk der Praxis an sich schon kompromittiert ist, haben die ohnehin ein viel, viel größeres Problem. Da retten wir sie mit so einem Pseudopasswort in der URL auch nicht mehr.
Wow. Das ist wirklich der ewige Kampf in der IT. Wir wollen maximale Interoperabilität. Tomedo soll das Herzstück sein, an das sich jedes Gadget und jede Software andocken kann. Aber jeder offene Port ist halt ein potenzielles Risiko.
Doreen musste das Meeting an dieser Stelle leider komplett abbrechen, weil die Zeit völlig überzogen war.
Ein unglaublicher Cliffhanger.
Total.
Wie geht es damit jetzt weiter?
Diese Architekturfragen müssen intern jetzt einfach weiter ausdiskutiert werden, bevor das massentauglich ausgerollt wird. Aber es zeigt einfach, auf welch extrem hohem Niveau bei Tomedo diskutiert und entwickelt wird.
Ja.
Features werden nicht einfach reingepresst, sondern aus der Perspektive von Sicherheit, Nutzbarkeit und Supportlast auf Herz und Nieren geprüft.
Eine Diskussion, die absolut notwendig war. Lass uns noch mal ganz kurz rekapitulieren. Wir haben gesehen, dass wir bei der TI-Zertifikatsmigration die Psychologie des ungeduldigen Nutzers durch kluges UI-Design abfangen müssen, damit er den Connector nicht hart abschießt.
Ganz wichtig.
Wir haben geklärt, wie der Kix-Krohmeier-Konflikt durch einen Admin-Button für alle Zeiten gelöst wurde. Wir haben den neuen Röntgenblick-Button für die KBV-Betriebsstätten analysiert, der uns den 403-Fehler im STV-Katalog entschlüsselt. Und wir haben die Büchse der Pandora geöffnet, was die Steuerung von Tomedo über lokale HTTP-Netzwerke angeht.
Und gerade bei diesem allerletzten Punkt möchte ich dir noch einen Gedanken mit auf den Weg geben.
Hau raus!
Wenn wir Tomedo heute schon per simplen HTTP-Befehl von einem kleinen Linux-Skript aus fernsteuern können, dann haben wir gerade die architektonische Grundlage für echte KI-Agenten gelegt.
Oh, wow.
Es ist echt nur eine Frage der Zeit, bis intelligente Systeme im Hintergrund Befunde lesen, analysieren und völlig autonom über genau diese Schnittstelle Aktionsketten anstoßen, ohne dass der Arzt jemals eingreift.
Warte mal. Wenn Stefan und Rudi schon wegen eines lokalen Skripts auf einem alten Windows-Rechner massive Bauchschmerzen hatten, dann wird so ein autonomer KI-Agent, der selbstständig HTTP-Schnittstellen triggert, doch für absolute Schnappatmung sorgen.
Definitiv.
Da reden wir dann nicht mehr nur über einen offenen Port, sondern über komplett automatisierte medizinische Entscheidungswege. Das wird die nächste große Debatte, da bin ich mir sicher.
Darauf können wir uns definitiv einstellen. Das wird noch sehr spannend.
Absolut. Hey, wenn du dir diese Diskussionen im Original anhören möchtest oder dir die Screenshots der neuen TI-Menüs und der perzentilen Grafiken im Detail ansehen willst, dann führt kein Weg am Campus vorbei.
Lohnt sich auf jeden Fall.
Besuche unbedingt den Kurs Neuerungen und Previews auf campus.tomedo.de. Dort liegt das gesamte Material aus dem Meeting für dich bereit. Das war unsere Analyse der März-Neuerungen. Danke für deine Zeit und bis zum nächsten Update.